Leute, willkommen zurück zur neuesten Episode von Gesichtsfasching. Diesmal hatte ich die außerordentliche Ehre, meinen Coach Justin Wanning auf dem Podcast begrüßen zu dürfen. Es ist ein sehr, sehr langes, interessantes Blockbuster-Gespräch entstanden. Wir haben über Gott und die Welt geredet. Ich denke, jeder, der interessiert an Mindset und Bodybuilding ist, wird sich hier einiges mitnehmen können. Wenn euch derartige Episoden gefallen, dann tut uns den Gefallen und teilt den Podcast auf den sozialen Medien. Das ist die beste Möglichkeit, das Ding wachsen zu lassen. Ansonsten gerne, wie immer, eine 5-Sterne-Bewertung dalassen und uns konstruktive Kritik dalassen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß bei der Episode. Bro, wie niedrig ist dein KFA?
Ja.
Locker unter 10. Ich denke mal so, nur, genau.
Ja.
Das ist krass, wie die das unterschätzen, ne?
Ja, safe, auf jeden Fall. Deswegen, also es ist natürlich auch immer abhängig davon, wie gemessen wird, wo gemessen wird, mit welcher Methode, Messmethode, ist natürlich halt immer sehr, sehr, ja, hat einen großen Einfluss auf jeden Fall.
Ja. Weil wenn da Leute hören, so, dass du 20 Wochen out bist, so im aktuellen KFA, die sagen, ich bin zu früh fertig und sowas. Und ich
Ja.
denke so, ey, nie im Leben.
Ja. Das ist halt immer so, vor allem von außen halt schwer einzuschätzen, ne? Vor allem auch für Leute, die damit keine Erfahrung
Ja,
haben.
ja.
Also auch ich tue mich da manchmal noch schwer mit einzuschätzen, sag ich ganz ehrlich. Also deswegen immer lieber früher, ein bisschen früher fertig sein, ein bisschen früher pushen, als hinten raus dann zu wenig Zeit zu haben, ne? Weil das ist halt immer ungünstig.
Voll, voll. Gut, Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gesichtsfasching, dem heute professionellsten Bodybuilding- und Fitness-Podcast. Ich denke, audiovisuell wird es heute auf jeden Fall nochmal ein Upgrade sein. Ich habe die außerordentliche Ehre, meinen Coach Justin hier begrüßen zu dürfen. Es war eh schon länger geplant eigentlich, ne? Es
Ja,
hat sich
stimmt, ja.
immer mal wieder so ein bisschen verlaufen. Dann jetzt bei dir die Prep, jetzt bei mir die Prep, so generell ein paar Dinge organisatorisch, die nicht so top waren in letzter Zeit. Jetzt bin ich gerade hier tatsächlich, also wir nehmen das ganze Ding live auf. Mal gucken, ob das dann vielleicht auch noch visuell hochgeladen wird. Aber wir sitzen gerade tatsächlich im selben Raum. Ich finde, das ist fürs Gespräch definitiv noch ein bisschen angenehmer.
Ja.
Justin, willst du dich vielleicht kurz vorstellen für die Zuhörer? Ich meine, die meisten werden dich eh kennen, aber vielleicht holst du noch den einen oder anderen hier ins Boot.
Ja, kann ich gerne machen. Also, ich bin Justin Warning. Ich bin mittlerweile 31 Jahre alt. Bin Natural Bodybuilding Pro. Bin 2021 Profi geworden. Mache Bodybuilding-Wettkämpfe seit 2017. Da bin ich das erste Mal bei der Deutschen Meisterschaft gestartet, der GmbF. Und damals auch ja, prep-technisch da ganz wild unterwegs gewesen, keinen Coach gehabt, also irgendwie alles auf eigene Faust gemacht. Auch definitiv meine Learnings mitgenommen aus der ersten Saison. Ja, und trainiere aber schon, ich würde jetzt fast sagen, ich kann es dir nicht mal genau sagen, aber ich denke schon so 15 Jahre oder so bin ich mit Sicherheit schon im Training. Klassischer Anfang, am Anfang halt irgendwie, ja, ohne großartig Plan, einfach irgendwas machen. Damals hatten wir natürlich noch den, ich sag jetzt mal, Nachteil, dass wir kein Fitness-YouTube hatten, so wie es es heute gibt. Also die Informationen waren nicht so readily available, wie sie heute sind. Da hat man sich halt irgendwie eher noch daran orientiert, was halt so die Leute im Fitnessstudio machen. Ja, dementsprechend war zum Beispiel Beintraining am Anfang non-existent sozusagen. Ja, also man hat nur Oberkörper trainiert. Ich glaube, ich war damals irgendwie einer der ersten, die so angefangen hat der so angefangen hat mit einem vernünftigen Beintraining bei uns im Studio. Also nicht nur ein bisschen Beinpresse, bisschen Beinstrecken, Beinbeugen, sondern hat dann auch mal Kniebeugen gemacht habe und Kreuzheben und solche Sachen. Ja, genau. Und dann hat man sich so ein bisschen halt eben entwickelt, ne? 2017 dann, wie gesagt, mein erster Start gewesen. Bin damals auch direkt Vize-Deutscher Meister geworden im Super Schwergewicht war es, glaube ich, damals. Ja, da gab es sogar noch Super Schwergewicht, glaube ich. Irgendwie so. Ich müsste jetzt nachgucken, tatsächlich auf dem Pokal hier hinten, was da drauf steht. Ja, hier steht nur Männer. Nee, Schwergewicht. Schwergewicht, Super
Schwergewicht.
Schwergewicht gab es noch nicht. Schwergewicht, ja. Und dann habe ich halt so ein bisschen Blut geleckt und habe halt gemerkt, okay, Bodybuilding ist doch wohl eine coole Sache, doch was für mich. Und ja, bin dann 2018 direkt nochmal gestartet. Also direkt die nächste Saison
Ja.
sozusagen war auch absolut suboptimal. Aber ja, man muss natürlich irgendwie seine Erfahrungen halt machen. Ne?
Total.
Ja, und dann habe ich mir halt erstmal von 2018 bis 2022 halt echt Zeit genommen für meine nächste Prep. Habe nochmal ordentlich Fleisch draufgepackt. Ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, es waren irgendwie 6 oder 7 Kilo Fleisch, die ich nochmal draufgepackt habe
Ist schon
in
ordentlich.
den 2 Jahren oder so. Ja, Genau. Und da bin ich dann halt eben, wie gesagt, auch deutscher Meister geworden, habe meine Pro-Card geearnt und bin dann 2023 im letzten Jahr nochmal gestartet. Da habe ich dann aber meinen Fokus schon so ein bisschen mehr auf die NPC gelegt, auf die IFBB Pro-Card. Und bin dann auch Profi deutscher Meister geworden bei der Europameisterschaft. Auch so eine Sache für sich ist halt, ne? Genau. Und aktuell Off-Season. Coachen tue ich tatsächlich seit 2018. Also nach meiner ersten Saison kamen dann doch relativ viele Anfragen. Ich denke, das kennst du auch. Ja, dann fragen dich erstmal so Freunde, hey, kannst du mich auch ein bisschen unterstützen? Kannst du mir helfen? Und dann natürlich, ich hatte damals auch schon ein bisschen einen Bekanntheitsgrad über Social Media durch halt mein klassisches Posing, dadurch, dass ich halt dann eben auch etwas bekannter geworden bin durch meinen ersten Wettkampf. Sind halt ein paar Leute auf mich aufmerksam geworden. Dann war ich mal hier auf YouTube, mal da auf YouTube. Da hat auch sicherlich der André Patrice Peter, schöne Grüße an der Stelle, einen großen Anteil dran, weil ich dann halt auch öfter bei André mit den YouTube-Videos war und wir halt viel zusammen gemacht haben, Posing-Seminare zusammen gemacht haben und so. Ja, und dann habe ich mein Coaching einfach nach und nach immer weiter ausgebaut, immer mehr optimiert und habe halt auch gemerkt, okay, das ist auf jeden Fall das, was ich halt irgendwie auch längerfristig machen will. Ich muss dazu halt eben sagen, zum Zeitpunkt, als ich mit der Selbstständigkeit begonnen habe, war ich im Studium, habe Sportwissenschaften an der Uni Münster studiert, also Human Movement Science sozusagen. Habe dann so ein bisschen halt eben auch gemerkt, okay, das Praktische ist dann halt doch eher so ein bisschen mehr das, wo ich Bock drauf habe, als nur researchmäßig zu arbeiten, ja, weil das wäre halt das gewesen, wo mein Studium drauf hinausgelaufen wäre sozusagen. Ja. Genau, und jetzt sitzen wir hier.
Du hast jetzt eigentlich schon ganz viel umfangreichen Abriss gegeben. Ich würde gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ja. Lass uns mal ganz vorne anfangen, weil das weiß ich selber auch noch nicht und würde mich auch privat interessieren. Ja. Wie bist du überhaupt zum Kraftsport, zum Eisentraining gekommen? Gab es da so einen ausschlaggebenden Faktor oder bist du da halt so ein bisschen reingewachsen?
Also ich bin definitiv da irgendwie reingewachsen. Es gab jetzt nicht irgendwie so einen Moment, keine Ahnung, wo ich jetzt irgendeinen Bodybuilder gesehen habe und gesagt habe, boah, geil, so will ich aussehen oder so. Ja. Bei mir war es tatsächlich damals eher so, ich habe immer schon sehr viel Sport gemacht. Fußball gespielt, Handball gespielt, 6 Jahre. Ich habe auch schon mal Jiu-Jitsu gemacht als Kind sozusagen. Also ich war immer schon sportlich sehr aktiv. Und bin dann irgendwann vom Mannschaftssport aber so ein bisschen weggekommen. Und ich glaube, es hat alles angefangen. Also ich bin auch Skateboard gefahren, 2-3 Jahre lang und habe mich da verletzt. Also habe mir mein Wadenbein doppelt gebrochen, tatsächlich in einer Mini-Ramp. Also war richtig unschön. Und musste dann halt, ich glaube aber zu dem Zeitpunkt war ich schon am Trainieren. Ja, irgendwie so auf jeden Fall. Da war ich schon ein bisschen im Training, aber da hatte ich mir halt eben mein Wadenbein gebrochen, musste dann eine Reha machen und so. Und dann hat sich das Ganze kraftsporttechnisch ein bisschen mehr verfestigt. Aber angefangen hat eigentlich alles damit, ich hatte damals schon einen Freund sozusagen, der halt irgendwie auch mit 15 das erste Mal dann ins Fitnessstudio gegangen ist mit irgendjemand anderem. Und der war dann hier lokal im Gym und war dann halt so, dann hat er so ein bisschen, wie soll man sagen, geprahlt, ja, mit seiner Muskulatur, wie viel er jetzt schon aufgebaut hätte und so. Und keine Ahnung, dann haben wir Armdrücken gemacht, so als Kinder halt, ja, und dann war ich halt trotzdem irgendwie stark genug, um ihn zu schlagen und so. Und dann war halt irgendwie so, ja, hast du nicht mal Bock mitzukommen ins Gym? Dann bin ich halt irgendwie mitgegangen und hab dann irgendwie Blut geleckt. Also ich kann mich jetzt nicht mal mehr ganz genau daran erinnern, wie es halt war, aber dann, keine Ahnung, habe ich mich auch angemeldet. Ich glaube erstmal für 3 Monate oder so eine Probemitgliedschaft gemacht. Die 3 Monate durchgezogen, dann war es aber irgendwie zu teuer, dann konnte ich es halt nicht zu Ende machen. Und dann war halt so, okay, dann war irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate Pause dazwischen. Dann habe ich mich aber nochmal in einem anderen Fitnessstudio irgendwie angemeldet, konnte das dann auch irgendwie über einen Reha-Schein mitlösen, weil ich damals, glaube ich, auch irgendeine Verletzung hatte oder so. Und dann konnte ich es halt irgendwie vergünstigt umsetzen. Ja, und dann bin ich halt wirklich dann auch ab dem Zeitpunkt regelmäßig ins Gym gegangen. Ja, und dann hat sich das halt irgendwie entwickelt. Dann habe ich halt gemerkt, okay, so die Noob-Gains, die am Anfang kamen, die waren schon ganz stabil. Aus heutiger Sicht so habe ich natürlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich habe jeden Tag das Gleiche trainiert. Also wirklich, ich war jeden Tag im Fitnessstudio und habe jeden Tag das Gleiche trainiert. Also immer 1:1 den gleichen Scheiß gemacht. Hat natürlich immer funktioniert. Aber ab an so einem bestimmten Punkt hat man halt einfach, ist man so voll gegen so eine Wand gelaufen. Ja. Ich weiß noch, so nach dem ersten Jahr Training war halt bei mir so ein Zeitpunkt erreicht, wo ich dachte so, okay, was mache ich hier eigentlich? Weil irgendwie habe ich das Gefühl so, das erste Jahr lief halt gut, ja, da ist man halt vorankommen und dann lief es halt irgendwie nicht mehr. Also dann kam halt irgendwie nichts mehr dazu und so. War dann ein bisschen frustrierend und dann habe ich mir aber gedacht so, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Knackpunkt, warum ich überhaupt angefangen habe, so, wenn ich jetzt aufhöre, dann komme ich ja wieder dahin zurück, wo ich herkomme. Und ich war halt immer sehr dünn. Ja. Ich war halt immer ein sehr, sehr dünner Junge und wurde deshalb auch öfter mal so ein bisschen hochgenommen. Ja. Weißt noch, Familienmitglieder haben mich immer Spargeltarzan genannt, weil ich so dünn war. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, aufhören ist keine Option. Ja. Ja. Also irgendwie weitermachen, so die Flucht nach vorne ist der einzige Weg. Und man hat halt irgendwie durchgezogen, hat sich da durchgekämpft. Und dann war auch so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht muss ich irgendwas ändern. Ja. Vielleicht die Art und Weise, wie ich jetzt da herangehe, die ist halt nicht sinnvoll. Ja. Und dann habe ich auch so die ersten Veränderungen vorgenommen und dann ging es halt auch weiter. Aber ich weiß noch, das war so ein entscheidender Moment in meiner Trainingskarriere sozusagen, wo man halt an so einem Scheideweg stand. Ich dachte, okay, entweder der Sport ist jetzt was für mich und ich muss den halt wirklich durchziehen, auch wenn es jetzt halt gerade nicht so gut läuft, oder ich lasse halt sein und mache was anderes.
Ich finde es ganz interessant, weil ich sehe ein paar Parallelen zu mir. Ja. Bei mir war es tatsächlich so, ich war schon immer sehr begeistert von diesem ganzen Krafttraining. Ich weiß ja nicht mehr, was der ausschlaggebende Punkt war, aber ich wollte das schon immer machen. So. Mhm. Auch mit 12 Jahren und so habe ich halt zu Hause trainiert, gefühlt 30 Sätze Crunches gemacht und halt solche Geschichten. So. Also ich wollte initial ein Sixpack haben und bis zu einem gewissen Punkt ging das zu Hause natürlich auch gut voran. So, man war konsistent, ja. Man hat vielleicht ein bisschen Muskelmasse draufgepackt. Ich war halt 12 so. Also da ist man jetzt vielleicht auch vom Hormonhaushalt noch gar nicht so ready, um allzu viel Muskeln aufzubauen. Und dann die ersten 1-2 Jahre im Gym waren auch bei mir ziemlich gut. Mhm. Ich habe halt auch ohne Sinn und Verstand trainiert. So, das war genau dasselbe Szenario wie bei dir. Habe mich dann aber auch Stück für Stück fortgebildet. Aber ich war dann halt auch an diesem Scheideweg. So, ich habe halt keinen Progress mehr gemacht. So, ich habe in den ersten 2 Jahren ungefähr 10 Kilo aufgebaut. Und dann ging es für mich nicht mehr wirklich voran. Das Problem war, dass ich die Ernährung komplett ignoriert habe. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich habe auch so eine gewisse Angst gehabt, wieder zurückzukommen dahin, wo ich war. Und da wollte ich halt ums Verrecken nicht hin zurück.
Ja.
Also auch so eine gewisse Versagensangst, wenn man so will.
Ja.
Glaubst du, dass das ein produktives Triebfeld sein kann, Versagensangst als Antrieb?
Ja und nein. Ja. Kann ja halt auch hart im Weg stehen. Also habe ich auch schon öfter die Erfahrung mit gemacht, selber und auch mit Athleten und so, ja. Also ich finde, es ist halt auch wieder so eine Form von Perfektionismus, die aber in einer Prokrastination mündet, ja. Also dieses Gefühl von, ich kann mir selber nicht eingestehen, dass ich halt irgendwie vielleicht auch mal einen Schritt zurück machen muss, wäre jetzt beispielsweise ein anderes Extrem. So, du machst halt immer das Gleiche und bist halt irgendwann komplett ausgebrannt und bräuchtest eigentlich mal eine Pause, ja, so der klassische Deload, wenn man vielleicht möchte. Aber man denkt sich halt so, okay, wenn ich jetzt aber irgendwie nicht genau da weitermache, wo ich aufgehört habe, dann falle ich sofort zurück zum Startpunkt. Ja, so dieses alles oder nichts. Ja. Und ich glaube, das kann einem halt auch hart im Weg stehen. Ja. Und in so einer Prokrastination dann halt eben münden, dass man vielleicht auch irgendwie verzweifelt und dann gar nichts mehr macht. Ja. Also so, das wäre auch eine Extremform davon, wie es halt sich entwickeln kann. Andersrum war es aber sicherlich bei mir halt so ein Key Driver, der mich halt immer dabei gehalten hat. Ja. Also auch eben in den Momenten, wo ich mir gedacht habe, boah, fuck, ey, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, ich schmeiß jetzt hin, habe ich es halt trotzdem irgendwie durchgezogen. Ja. Einfach weil ich es halt als gesetzt gesehen habe, so. Ja, also ich muss ins Training gehen. So. Das gehört einfach zu mir dazu. Und ich habe es irgendwie zu einem Teil von mir gemacht, auch deshalb. Es war halt auch schon manchmal so eine Hassliebe irgendwo, ja. Also muss man halt schon auch sagen. Ich glaube, das kennt halt jeder, ja. Wenn man irgendwie so, keine Ahnung, gar keinen Bock aufs Beintraining, man ist komplett im Eimer. Dann irgendwie weiß man aber, ich muss halt doch gehen, ja. So, du hast eigentlich gar keinen Bock drauf, aber dann gehst du halt doch und hast eigentlich dann auch ein geiles Training gehabt. Fühlt sich dann halt wieder gut, aber so. Ja, es ist halt manchmal so eine Hassliebe, so ein bisschen. Ja, genau. Also ich glaube, es kann halt positiv sein, aber es kann dich halt auch komplett zerstören. Also weil es dann da auch schnell dazu führt, dass du halt denkst, okay, Versagensangst sozusagen, wann habe ich versagt, wenn ich jetzt beispielsweise mal einen schlechten Tag habe und du lässt dich davon voll runterziehen und haust dann in den Sack, so. Ja, gibt ja auch genug Leute, die immer glauben, ich bin nicht gut genug. Und deshalb nie auf die Bühne gehen, obwohl sie halt echt schon richtig viel Potenzial haben. Und auch das kommt halt daher. Ja? Eigentlich müsste man sich eher fragen, woher kommt diese Versagensangst, ja? Weil also ich glaube auch, dass die irgendwo einen Root Cause hat, der vielleicht nicht unbedingt so positiv ist, an dem man eigentlich ansetzen müsste, weil das ist halt ein Problem an und für sich schon, ja, diese Versagensangst konstant zu haben. Ne? Aber ja, so sind wir halt alle Menschen und irgendwo haben wir alle unser Kreuz zu tragen und unsere Laster, die sich aber natürlich auch positiv auswirken können. Ja? Weil ich würde das bei mir definitiv, diese Versagensangst definitiv als ein Laster bezeichnen, dass ich aber in dem Fall und auch sicherlich in ein paar anderen Situationen zu einem Positiven ummünzen konnte und kann. Ja?
Du bist unzufrieden mit deinem Körper, trittst im Training auf der Stelle oder möchtest deinen Prozess einfach nur aufs nächste Level heben, dann ist ein Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Egal, ob du einfach nur fitter und vitaler werden möchtest oder einen Bodybuilding-Wettkampf anstrebst, bei Felix Höper Physik & Prep Coaching genießen deine Ziele höchste Priorität. Von mir als Coach bekommst du die richtigen Instrumente an die Seite gestellt, um maximal Progress erzielen zu können. Mit zielorientierter Trainingsplanung, regelmäßigen Check-ins, unbeschränkten Technikanalysen, 24/7 Messenger-Kontakt und vielen weiteren wird gewährleistet, dass du effizient und stressfrei in deine persönliche Bestform gelangst. Verschwende keine Zeit mehr und profitiere jetzt von meiner Erfahrung. Schreib mir eine DM über Instagram, um ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren. Ich freue mich auf dich.
Genau. Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Also diese Versagensangst als Triebfeld, als Antrieb, kann verdammt effektiv sein, um deine Ziele zu verwirklichen, aber es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Also es kann dich auch sehr, sehr viel kosten.
Ja.
Wenn man sich eben zu sehr dann eben über gewisse Ziele definiert und halt nicht über den Tellerrand hinausschaut. Zum Thema Prozessorientierung werden wir gleich nochmal kommen. Da habe ich auf jeden Fall auch nochmal ein paar Fragen. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Input.
Ja.
Wie kam das dann, dass du also es gibt ja definitiv einen Unterschied zwischen Training im Fitnessstudio und wirklich Bodybuilding, wie du zum Competitive Bodybuilding gekommen bist. Mhm. Wie ging das? Das würde mich auch mal interessieren.
Also das hat sich tatsächlich dadurch irgendwie eingeleitet, ich sag mal so, in dem Fitnessstudio, wo ich gestartet bin, da bin ich dann nachher auch wieder hin zurückgegangen, ja, und habe dann da weiter trainiert. Da war auch immer schon ein sehr, sehr kompetitives Feld an Mitgliedern. Also wir hatten, würde ich behaupten, schon überdurchschnittlich starke Mitglieder. So. Also rein optisch gesehen, habe auch von den Kraftwerten und so. Und ich habe halt damals immer gedacht, das ist halt normal. Ja. Das war immer mein Gefühl war immer so, das, was ich in meinem Umfeld im Fitnessstudio habe, ist irgendwie normal. So. Also die ganzen anderen Mitglieder, die halt echt richtig krass waren und so. Wir haben uns natürlich irgendwie gegenseitig gepusht, weil jeder wollte irgendwie der Stärkste sein oder der Krasseste sein oder so. Also da herrschte schon immer so ein bisschen so ein kompetitives Mindset auch. Ja, und ich bin auch immer schon sehr kompetitiv gewesen, auch im Mannschaftssport schon und so. Von daher habe ich mich dann natürlich irgendwo schon wohlgefühlt, ja, also mich mit anderen zu messen irgendwo. Ja, gleichzeitig kommt dann natürlich diese Versagensangst damit rein. Also eigentlich hast du diesen Drang, dich mit anderen zu messen, aber du hast diese Versagensangst und versuchst irgendwie intuitiv diese Competition zu meiden, aber irgendwie gehst du trotzdem auch voll rein. Also es ist halt irgendwie so komplett gegensätzlich eigentlich, aber ja, keine Ahnung, so ist es halt irgendwie gewesen. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich meine Tischlerausbildung noch gemacht. Also ich bin erst ins Handwerk gegangen, habe meine Tischlerausbildung gemacht und habe dann aber irgendwie gemerkt, so nach ein, zwei Jahren so, okay, das ist halt nicht der Job, den ich für immer machen will. Ja? Und ich habe dann halt immer schon gedacht, so eigentlich müsste man halt wirklich sein Hobby zum Beruf machen. Und wenn ich wirklich glücklich werden möchte in meinem Leben, ja, dann muss ich halt irgendwas machen, was ich gerne mache, weil nur so kann ich auch gut darin sein. Also wie soll ich gut in etwas sein, wenn ich es nicht gerne mache? Ja? Und dann war halt so die Überlegung, okay, ich hatte damals meinen Realschulabschluss gemacht und habe dann überlegt, okay, wie komme ich jetzt dahin, dass ich mein Hobby irgendwie beruflich verwirklichen kann, ja? Und dann habe ich halt mir überlegt, okay, ja, eigentlich müsste ich halt den harten Weg gehen und müsste halt wieder zur Schule gehen, mein Abitur nachholen, damit ich dann studieren gehen kann, ja? Und tatsächlich habe ich mich genau für diesen Weg entschieden. Ich habe meine Ausbildung zu Ende gemacht, bin dann mit, ich glaube, 2016 bin ich mit Studium angefangen. 2010 bin ich in meine Ausbildung gegangen, war ich 18. Mit 21 oder 20, ja, bin ich dann wieder zur Schule gegangen, habe meinen kompletten Lebensstandard über den Haufen geschmissen, bin halt wieder Vollzeit zur Schule gegangen, habe mein Abitur nachgeholt Und bin dann halt, wie gesagt, ja, in Münster mit meinem Studium Sportwissenschaften dementsprechend angefangen, weil ich mir halt daraus auch versprochen habe. Ich wusste da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, was ich damit wirklich machen möchte. Aber mir war halt irgendwie klar, okay, das ist zumindest der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja, Sportwissenschaften studieren, dann kann ich vielleicht irgendwie, weiß ich, vielleicht werde ich Dozent an der Uni oder irgendwas anderes, ja, also irgendwas in die Richtung. Ja, und dann während des Studiums habe ich dann aber auch gemerkt, boah, dieses ganze Theoretische, da weiß ich nicht, ob ich da wirklich Bock drauf habe. Ja. Also weil der Studiengang war damals sehr, sehr theorielastig, sehr viel researchlastig. Also ging auch wirklich darum, eigene Studien zu erstellen. Wie macht man es? Ja, also auch beispielsweise statistische Errechnungen und Statistik und den ganzen Kram. Ja, wie man mit den Programmen arbeitet. Also sehr, sehr theoretisch. Ja, und tatsächlich leider sehr wenig Praxis. Hätte ich mir am Anfang ein bisschen mehr erhofft auch in dem Studiengang. Ja, für mich hat sich damals dann auch schon herausgestellt, während des Studiums, dass ich eigentlich zum Teil schon mehr weiß als meine Dozenten. Mhm. In Bezug auf Trainingslehre, ja, etc. pp. Ja. Ja, und ich war dann, dadurch, dass ich halt eben in Münster war, bin ich auch in Münster natürlich trainieren gegangen, im Fitnessstudio. Und da war dann, ich habe die Story natürlich schon zigmal erzählt, so, aber da war dann der Malte Beckmann damals im Studio, der war auch schon Vize-Deutscher Meister, glaube ich, bei der GmbF. Und der hat da auch trainiert und der hat mich gesehen und ist dann halt, long story short, auf mich zugekommen und hat zu mir gesagt, ey Digga, du hast voll Potenzial, du musst auf die Bühne. So. Und ja, ich selber konnte mich halt überhaupt nicht einschätzen. Ja, weil wie gesagt, für mich war halt damals immer schon so, das Niveau, was wir bei uns im Gym hatten, ist halt normal. Ja, dann hat sich für mich rausgestellt, nachdem ich ein paar Mal auf der FIBO war, wie selten, also wie eigentlich eher so der Durchschnitt der Leute aussieht, ja, die halt deutlich drunter waren. Auch dadurch, wenn man mal in anderen Gyms trainieren war und so, wo man dann irgendwie gefühlt immer der krasseste war. Ja, in jedem Gym, wo du halt trainiert hast, außer jetzt, da waren irgendwelche unterstützenden Athleten oder so vor Ort, so warst du eigentlich immer irgendwie mit so der krasseste, ja. Ja, und der Malte hatte dann, wie gesagt, zu mir, hat mich dann überredet. Dann habe ich gesagt, okay, komm, mache ich jetzt nochmal eine richtige Off-Season so. Also da war dann meine erste produktive, richtige Off-Season, wo ich halt wirklich auch gesagt habe, ich esse nach Plan, ich trainiere nach Plan, ich lasse keine Mahlzeit weg, ich lasse kein einziges Training ausfallen, ganz egal wie. Ich glaube, das war auch meine härteste Off-Season to date, weil da habe ich mich echt geschlachtet, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, und dann bin ich halt, wie gesagt, das erste Mal gestartet, alles auf eigene Faust irgendwie gemacht so und bin halt direkt Vize-Deutscher Meister geworden. Dann habe ich halt gemerkt, so, okay, wenn du halt direkt erstes Mal startest, Vize-Deutscher Meister, wie es bei der GmbF, damals auch schon ein starkes Teilnehmerfeld gewesen, durchweg, ja, ich glaube, Daniel Kubik ist da damals auch 2017 das erste Mal 2017, gestartet, ist er auch, glaube ich, Profi geworden, oder?
Ist er Profi geworden? Der ist 2016 gestartet und 2017. Ich glaub, genau. Startet 2017, hat er im Overall gegen den... Wie heißt er? Big Busy.
Ja, genau, gegen Busy. Ja, stimmt. Ja. Genau, und gegen Busy. Busy war super Schwergewicht, glaube ich.
Ja.
So war es eben.
Genau. War das damals noch nach Gewichtsklassen?
Ja, damals
war es. Mittlerweile, glaube ich, nach Größe. Ne?
Ja. Genau, ja, und so war es halt eben, ja. Und dann bin ich halt da reingerutscht. Und dann haben mich, wie gesagt, Leute gesehen da, André unter anderem und auch Patrick. Und Daniel war ja selber auch vor Ort und so. Ja. Und dann ist man halt irgendwie da so mit reingerutscht. Ne?
Also quasi durch den Input von Außenstehenden, die dein Potenzial damals quasi schon gesehen haben,
ja,
so ein bisschen reingerutscht.
Weil ich mich auch immer schon tendenziell eher unterschätzt habe. Ja. Also ich habe mich immer selber schlechter gesehen, als ich eigentlich bin. Und das ist halt auch heute noch so. Aber ich glaube, das ist halt auch, ne, wie ich gerade gesagt habe, da gibt es halt irgendwo einen Root Cause für, warum ist das so. Ja, aber andersrum ist es halt auch wieder, es pusht dich halt. Ja, wenn du dich immer schlechter siehst, als andere dich sehen oder als du vielleicht sogar bist, dann hast du auch immer irgendwie den Drive, mehr zu machen, ja, und mehr zu pushen und härter reinzugehen.
Genau. Ja. Wie lange hast du damals schon trainiert? Das war 2017.
2017, wie lange habe ich damals trainiert? Ich glaube, angefangen bin ich irgendwann 2009, 2008. Halt unregelmäßig angefangen, ja, so, ne? Also ich kann es auch gar nicht mehr genau sagen, ja, wann es war.
Ich denke, es ist eindeutig, dass du schon gut ein paar Trainingsjahre auf dem Buckel hattest.
Und das, ja, zeigt, auf jeden Fall.
Das zeigt sich ja immer wieder. Es wird ja immer über diese krassen Newcomer geredet, die auf Anhieb erfolgreich sind und sich gut platzieren. Die wenigsten beachten halt, dass die locker schon mal 5+ Trainingsjahre auf dem Buckel haben.
Ja, und vor allem 5+ Trainingsjahre, aber wie ich vorhin ja gesagt habe, mit dem heutigen, mehr oder weniger, ja, dem heutigen, ja, ja, Stand,
genau,
dessen, was man halt weiß, ja, also dieses Wissen ist ja ganz anders verfügbar als damals zum Beispiel. So, richtig, ne? Also richtig. Das ist nochmal ein kompletter Unterschied einfach. Genau. Also die 5 Jahre, die heute auf dem Trainingsbuckel haben, sind wahrscheinlich äquivalent zu den, keine Ahnung, 7, 8, 9 Jahren, die man dann damals hatte. Weil, wie gesagt, also du hast halt heute die Chance, du fängst an zu trainieren, du hast alles an Wissen parat. Wenn du schlau bist, holst du dir einen Coach. Ja, davon gibt es ja heute auch viele, vor allem im Naturalbereich, viele gute Coaches, ja, die sich halt auch gut auskennen mit der Materie. Und die nicht einfach sagen, leg dich hin und drück, du Arschloch, sondern die halt sagen, komm, wir gucken halt, ne, sprechen wir gleich noch drüber, Thema Optimierung, Training, Setups, Ernährung, Schlaf, Regeneration, mit allem drum und dran, wo man halt wirklich sagen kann, du hast heute die Möglichkeit, du startest und du machst von Anfang an mehr oder weniger alles richtig. Ja.
Richtig.
Und die Option hatten wir damals nicht und da war halt Trial and Error, deswegen habe ich auch schon so viel ausprobiert, ja. Also deswegen habe ich auch schon so viel Erfahrung mittlerweile und weiß halt, okay, was funktioniert halt nicht. Ja.
Ja. Wobei ich es tatsächlich auch ganz, ganz gut finde, wenn man eben auch auf eigene Faust schon ein paar Fehler gemacht hat und eben daraus sehr, sehr viel Knowledge ziehen kann. So.
Safe.
Also im Endeffekt, ich finde es gar nicht so hinderlich, Fehler zu machen. Natürlich ist die Sache, wenn die Zielsetzung ist, von Anfang an alles richtig zu machen, geht man natürlich auch gezielt gewissen Fehlern aus dem Weg.
Ja.
Ne? Was ich bezüglich der Informationsdichte zwar, also ich finde es gut, dass es heutzutage so viele Informationen gibt. Es ist heutzutage nicht mehr das Problem, an Informationen ranzukommen. Was ich eher schwierig finde, gerade für Leute, die jetzt nicht unbedingt in der Natural Bodybuilding Bubble unterwegs sind, die Informationen zu selektieren.
Ja, sich das der Überfluss aussehen. Ist das Problem mittlerweile. Eher sogar noch. Ich meine, auch damals, wenn man irgendwo auf Team Andro unterwegs war oder ich weiß gar nicht, was gab es noch für T-Nation, glaube ich. Also es gab ja damals auch schon Internetforen, wo man sich hätte Informationen irgendwo holen können. Aber habe ich halt noch nie gemacht. Ja. Ich habe halt immer gedacht, keine Ahnung, ich probiere es halt irgendwie aus. Ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich halt auch voll viel an der Golden Era halt orientiert, habe viele YouTube-Videos geguckt, wie haben die damals trainiert, was haben die so gemacht und habe halt davon einiges für mich übernommen. Und habe halt einfach geguckt, was funktioniert, ja. Ich war halt immer schon, trotz auch, dass ich halt diesen sportwissenschaftlichen Studiengang belegt habe, war ich immer schon sehr skeptisch, ja. Also immer schon sehr skeptisch gegenüber dem, was sagt jetzt die Wissenschaft, ja. Weil man darf halt nicht vergessen, auch das, was die Wissenschaft sagt, ist halt immer eine Momentaufnahme. Und man sollte auch hingehen und sich diese Studien dann mal etwas genauer angucken, ja. Wie sind die an diese Studienergebnisse gekommen? Welche Gruppen wurden überprüft, ja, welches Klientel hat man da halt eben mit reingenommen, ja, und damals waren halt viele Studien, heute ist es zum Glück mittlerweile zum Teil ein bisschen anders, aber damals waren halt sau viele Studien mit Trainingsanfängern, ja, dann hat man irgendwie über Muscle Mind Connection gesprochen und keine Ahnung, man kann halt nicht irgendwie einen Muskel oder eine Muskelfaserpartie halt irgendwie anders ansteuern während einer Übung und so, weil man hat das Ganze immer nur im Ganzen betrachtet, ja. Und natürlich, wenn man da mit absoluten Trainingsanfängern arbeitet, sind die Ergebnisse komplett andere, als wenn ich mit erfahrenen Athleten arbeite, die schon 10 Jahre Training auf dem Buckel haben, ein ganz anderes Körpergefühl mitbringen, ganz andere koordinative Fähigkeiten mitbringen, etc. pp. Ja, und
du bist auf der Suche nach neuen Supplements und möchtest mich und diesen Podcast unterstützen, dann schau auf jeden Fall bei der Marke Prozis vorbei. Bei Prozis findest du sämtliche Supplements sowie Fitnessfood, Küchengeräte und sogar Sportbekleidung. Mit dem Code COACHFELIX bekommst du immer den maximalen Rabatt. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Ja, dementsprechend auch heute, trotz dass wir natürlich jetzt mittlerweile auch wissenschaftlich schon so weit sind, gibt es halt so viele unterschiedliche Standpunkte zu so vielen Themen. Ja, und das ist sicherlich sau viel Bullshit da draußen, viel Anekdotisches, ja, also viele Leute, die halt von anekdotischen Erfahrungen sprechen und das halt auf alle Leute ummünzen wollen und vergessen, dass jeder Mensch halt irgendwie individuell ist und jeder Mensch hat halt auch ein individuelles Setting, in dem er arbeiten muss. Jeder Mensch hat individuelle Voraussetzungen, die er mitbringt, keine Ahnung, eine individuelle Vorgeschichte, die damit einhergeht, und da muss man halt irgendwie schon auch für jeden einzelnen Menschen, Athleten das Passende finden. Ja. Also da gibt es nicht den goldenen Weg, den man gehen muss, und alles andere funktioniert nicht, sondern wie man halt so schön sagt, ja, viele Wege führen nach Rom.
Genau.
Und da wird leider heutzutage, und das ist halt auch so ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit, vergessen, dass wir ja eigentlich alle im gleichen Boot sitzen, ja. Und irgendwie wird halt an so viele Thematiken so ideologisch rangegangen. Also fängt bei Politik an, bei politischen Themen und zieht sich halt weiter fort bis in die Wissenschaft, bis in Recreational Stuff wie unser Training, ja. Also oder Ernährung, ja, Veganismus, genau. Pesketarismus, da gibt es ja so viel Carnivore Diet, ja, dann schwört der eine darauf, nur Fleisch zu essen und nichts anderes, und der andere sagt, nee, Fleisch ist Gift und du kriegst davon Krebs, und also da ist halt so viel Bullshit da draußen. Und eine Sache, die ich den Leuten mitgeben kann, ist, haltet euch von den Extremen fern, ja, weil die Extreme an allen Enden der Spektren, ja, sind immer scheiße, ja, immer sich so ein bisschen mehr in der Mitte aufhalten, ja, man kann sich so ein bisschen rechts oder links der Mitte aufhalten, so. Alles in Ordnung, ja. Jeder hat auch irgendwie seine eigenen Präferenzen. Und ich glaube, keiner kann sich davon freisprechen, dass man auch irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen ideologisch gefärbt ist, auch durch seine Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, Trainingserfahrungen, die man gemacht hat. Da hat jeder für sich irgendwo so einen leichten Filter, durch den man halt die Sachen sieht. Das ist so und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, man sollte sich von den Extremen halt einfach fernhalten. So, und wenn dir jemand erzählen will, ey, ich habe den einen Keypoint, der alles verändern will, run, so. Weil das ist halt Bullshit, ja. Scam. Das ist halt absoluter Bullshit.
Scam. Gibt es aber in letzter Zeit verdammt viel Content auf Social Media, die eben solche extremen Vorstellungen präsentieren, ja, und auch publizieren. Ich finde es sehr, sehr schwierig.
Und selbst da geht es halt voll in die Extreme, ja. Also die einen sagen halt, ich bin 100% science-based, ja, und machen das auch so. Also science-based technisch haben sie dann halt gegebenenfalls recht, weil die sagen halt, die Wissenschaft, der aktuelle wissenschaftliche Stand gibt, ja, mir recht. Die anderen sagen, scheiß auf Science, absolute Hardcore-Bro-Science, ja, so, leg dich hin und drück, du Arschloch, was willst du mit Reps in Reserve und bla bla bla, mach einfach, geh mal bis ans Muskelversagen, so. Da gibt's halt auch wieder diese Extreme. Also in allen Punkten, die man so betrachten kann, gibt es halt diese Extremen, ja, in jede Richtung. Und das ist halt auch eine Sache, die mir hart auf die Eier geht, sage ich dir ganz ehrlich, vor allem bei Social Media, weil, ja, jeden Tag du guckst da rein und du siehst wieder irgendeinen anderen Quatsch. Ja, und also fängt an bei Leuten, die ich eigentlich mag, ja, die solche Sachen dann halt eben raushauen, oder Leute, die ich kenne, die solche Sachen raushauen, wo ich dann mir dann manchmal denke so, Bro, warum, Alter? So, mach doch nicht.
Das Ding ist, ich glaube, die sagen halt auch das, was die Leute hören wollen. Also wenn wir Social Media konsumieren, dann wollen wir da im Optimalfall eine vorgefertigte Antwort auf irgendeine Frage, die wir haben, oder, ja, halt Unterhaltung. Und das kreiert man jetzt halt nicht, indem man sagt, ey, hör mal, es gibt ein Spektrum, es gibt hier extrem, ja, guck, dass du dich irgendwo in der Mitte ansiedelst und für dich einen guten, individuell passenden Weg findest, sondern indem du sagst, das ist gut, ja, das ist schlecht, mach, genau, das und vermeide das.
Verteufeln ist immer das Allerwichtigste. Du, ja, musst irgendwas anderes verteufeln, du musst polarisieren.
Richtig.
So funktioniert leider Social Media, und das ist halt eine Sache, die mir so hart auf den Sack geht, ja. Und leider bin ich halt schon oftmals einer der Leute, die eher so eine unpopular Opinion zu vielen Sachen haben. Und deswegen fällst du dann natürlich nicht so auf, ja. Deswegen fällst du dann natürlich nicht so auf, ja. Oder du fällst halt komplett aus dem Raster, ja. So. Aber ja, wie gesagt, ich bin da einfach, also ich glaube halt, sage ich dir ganz ehrlich, auch langfristig, dass sich das nicht mehr durchsetzen kann, weil einfach der Informationsüberfluss und die Meinungs, die gehen so krass auseinander und wir sind so zugeschüttet mit polarisierenden Aussagen und polarisierenden Posts, und jeder hat irgendwie ein Sprachrohr und jeder Esel ohne jegliche Qualifikation kann seinen Senf dazugeben, weil ja auch okay ist, aber es ist halt ein Problem. Ja. Weil wir Social Media haben und du wirst halt von all diesen Sachen potenziell erreicht, ja. Normalerweise früher war es so, ohne Social Media, du hattest halt deine Gruppe von Menschen, eine kleinere Gruppe von Menschen, beispielsweise in deiner Kommune, Community, in einem Fitnessstudio. Das waren die Leute, von denen du halt die Meinung gehört hast, ja. Und da hast du dann auch drüber nachgedacht. Das sind ja auch Leute, die du persönlich kennst, ja. Heutzutage ist es halt so, die Community ist einfach weltweit. Also du kannst weltweit von allen Menschen auf dieser Erde, kriegst du die Meinung halt, ja. Sind Leute, die dich gar nicht kennen, sind Leute, die sich, von mir aus sind auch Fake-Accounts verstecken, die sich nicht mal öffentlich dahinstellen und sagen, ja, ich bin der und der und ich habe die und die Qualifikation. Aber das Problem ist, diese beispielsweise negativen Meinungen treffen dich trotzdem genauso zum Teil. Als wenn es jemand ist, der dich kennt. Ja, und das ist so ein bisschen dieses Problem unserer Wahrnehmung noch, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie wir damit in diesem Informationsüberfluss umgehen sollen. Ja. Weil es ist halt auch unerforscht, also wir wissen es einfach nicht.
Ja. Ich glaube auch, dass unsere psychische Gesundheit und vor allen Dingen auch in Zukunft noch mehr sehr, sehr stark davon abhängt, absolut, wie wir Social Media wahrnehmen.
Absolut.
Das hat einen viel größeren Einfluss, als es haben sollte.
Ja, absolut. Ja. Vollkommen. Und deswegen, also ich merke halt immer mehr auch so, keine Ahnung, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute werden müde, ja. Also die Leute haben so eine gewisse Müdigkeit, so eine gewisse Lethargie in Bezug auf Social Media auch und wie Sachen wahrgenommen werden. Ich habe immer das Gefühl, es fehlen so die Höhen und Tiefen, ja. So alles ist irgendwie so Flatline. Das ist halt einfach meine persönliche Empfindung so. Es wird alles redundant, ja. Also es kommt nichts Neues mehr. Es ist halt alles, wiederholt sich nur noch und Sachen werden immer wieder aufgewärmt und nochmal neu gekaut und keine Ahnung. Also das ist halt irgendwie so mein persönliches Gefühl. Es ist halt einfach irgendwie so eine Übersättigung. Und irgendwie die einzige Art und Weise, da auszubrechen, ist halt noch einen draufzusetzen. Noch kontroverser zu sein, noch polarisierender zu sein. Und da frage ich mich halt irgendwann so, wo soll das halt enden? Ja? Also wie krass wird's? Keine Ahnung. Ich habe dann wirklich eher so ein bisschen dieses Gefühl, irgendwann erleben wir so eine Konterrevolution und alles fährt sich noch mehr zurück. Ja? Also, dass wir eher wieder in die andere Richtung gehen als voran. Das ist einfach nur so mein intuitives Gefühl. Keine Ahnung.
Bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, wo sich das hin entwickelt. Ne? Ja. Das ist natürlich auch selber, also für einen selbst, wenn man Content produziert, sehr, sehr frustrierend, wenn man wirklich probiert, sachlich Dinge zu vermitteln, ohne halt extrem zu polarisieren. Das, also ist ja nicht so, dass ich das nicht könnte oder dass du das nicht kannst. Man macht das halt bewusst nicht so, um sich eben nicht in diese gesichtslosen Masse anzuschließen und halt das bessere Beispiel zu sein.
Ja.
Man kriegt dafür halt verhältnismäßig viel weniger zurück.
Ja, und ganz im Gegenteil, es kotzt mich halt sogar an. Ja. Es ist halt nicht mal so, dass ich es halt irgendwie machen könnte und nicht machen will, sondern ja, ich könnte es machen, aber es kotzt mich halt an, wenn ich es bei anderen sehe. Also ich entwickle so richtig so eine harte Abneigung dagegen, weil ich mir so denke, boah, ich kann mir den Bullshit nicht mehr geben. Ey. Es ist einfach so nervig, Mann. So echt wirklich, ja. Ja, gut.
Ja, so ist es, ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja,
bis jetzt schon,
aber ist eh im Podcast immer perfekt. Wo waren wir vorhin? Ja, was ich noch zur Wettkampfsaison 2017 fragen wollte. Mit welcher Erwartungshaltung bist du rangegangen? Warst du, dass du eher gesagt hast, ich guck mal, was auf mich zukommt, wenn ich die Prep überhaupt schaffe, ist das schon ein Gewinn? Oder warst du, ey, ich will gewinnen?
Ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte gar keine Erwartungshaltung. Ja, weil ich mir halt gedacht habe, ich habe keine Ahnung, wie gut ich bin im Vergleich zu anderen. Ich habe auch ganz bewusst nicht auf Social Media irgendwie großartig geguckt oder so. Wer geht da noch hin oder so? Weil ich habe mir damals schon gesagt, keine Ahnung, ich kann es halt eh nicht beeinflussen, ja, wer da jetzt hinkommt und wer nicht. Am Ende sehe ich es halt, wer da auf der Bühne steht neben mir und entweder ich bin halt gut genug oder nicht. Aber ich konnte es halt gar nicht einschätzen. Ja, also wie gesagt, ich konnte natürlich nur von dem leben, was mir gesagt wurde, von anderen erfahreneren Athleten, die ja gesagt haben, Alter, du hast halt brutales Potenzial, du musst unbedingt starten. Aber dass ich halt theoretisch direkt meine Klasse da, also das ja nicht gewinne, aber dass ich direkt Zweiter werde, war auch so ein bisschen kontrovers mit gewinnen oder nicht gewinnen. Also manche sagen, hätte eigentlich auch einen Ersten machen müssen. Gut, kann man jetzt halt im Nachhinein eh nicht mehr ändern, ist auch egal, aber ich hätte definitiv nicht gedacht, dass ich halt irgendwie mich da so gut platziere und dementsprechend war ich halt auch irgendwie schon geschockt. Ja, ich meine, natürlich bin ich da hingegangen, um zu gewinnen. Also ich gehe nicht zu einem Wettkampf, um den nicht zu gewinnen. Ja. Aber ich konnte halt nicht einschätzen, wie meine Chancen sind. Ja. Ich bin halt immer schon mit der Einstellung auf die Wettkämpfe gegangen, zu sagen, ey, wenn schon, denn schon, ja, dann ziehe ich auch durch. Aber ich wusste halt nicht, inwieweit das halt realistisch ist. Ne?
Hat sich das geändert in späteren Vorbereitungen, diese Erwartungshaltung? Hat die sich in eine andere Richtung entwickelt? Wie hast du das wahrgenommen?
Also schon, vermutlich ja, schon ein bisschen, definitiv. Also ich habe mir dann natürlich auch schon mehr zugetraut. Ja. Wusste halt auch immer mehr oder weniger, dass es eigentlich eine Frage der Zeit ist, bis ich halt meinen Pro-Card kriege. Ja, weil, wie gesagt, beim ersten Mal ist es schon direkt der zweite gewesen. Und dementsprechend war ich da schon more confident in dem Bezug, dass ich halt gesagt habe, ja, also irgendwann safe werde ich halt auch meine Pro-Card kriegen. Die Frage ist halt nur, wann. Ja. Ja, also ich glaube, jetzt mittlerweile ist es halt schon eine ganz andere Sache. Einfach, weil ich natürlich auch ganz andere Vergleichswerte habe. Ja. Mhm. Also ich habe ja jetzt auch schon mal neben anderen guten Athleten gestanden und habe halt gemerkt, okay, ich muss mich definitiv nicht verstecken. Ja. Also ich habe auch meine Stärken, natürlich habe ich auch meine Schwächen. Aber wenn ich meine Stärken richtig einsetze, dann könnte ich auch die anderen guten Athleten schlagen. Ja. Ist halt einfach nur... Am Ende ist es eine Frage beispielsweise vom Peaking, von der Diät. Bist du hart genug, bist du nicht hart genug? Ja, ich glaube, bei den anderen Punkten kann ich schon mithalten. Okay. Mit allen anderen großen Athleten so.
Ja. Ja. Welche Herangehensweise würdest du jetzt einem First-Timer empfehlen? Wenn der seine erste Wettkampfvorbereitung macht, soll der auch schon mit dem Mindset rangehen, ich hole mir die Pro-Card, das ist mein Ziel, weil dann arbeitet man beispielsweise härter darauf hin, wenn man das Ziel visualisiert. Oder würdest du eher sagen, der soll diesen Prozess Wettkampf-Diät, Wettkampf-Bodybuilding als Ganzes versuchen zu genießen und aus Sicht das Beste zu machen? Also es ist immer die Frage Zielorientierung, Prozessorientierung. Was ist für welchen Athleten besser?
Also ich würde halt sagen, vor allem am Anfang definitiv den Prozess mehr zu genießen. Natürlich sollte man im Idealfall halt trotzdem auch abliefern. Ja, Prozess genießen heißt ja nicht Larifari preppen, sondern Prozess genießen setzt ja schon auch irgendwo voraus, dass du halt irgendwie einen Plan hast, was du da machst. Ja, im Idealfall, wie gesagt, vielleicht arbeitest du mit einem Coach zusammen und ihr geht das Thema halt gemeinsam an und guckt halt dann dementsprechend auch, dass das Ganze halt auch möglichst optimal abläuft. Aber dann würde ich halt schon auch empfehlen, den Prozess zu genießen, weil du hast halt keinen Plan, ob Wettkampf-Bodybuilding wirklich was für dich ist. Ja. Und ich habe es ja auch zu dir schon mal gesagt, ja, man muss halt aufpassen, dass manche Sachen nicht zu einer self-fulfilling prophecy werden. Wenn ich halt eben da so rangehe und mich halt übelst stresse, ja, du hattest ja, glaube ich, auch in der letzten Saison einen Athleten, da haben wir auch mal drüber gesprochen, der dann kurz vor Schluss eher hinschmeißen wollte, so, ja. Wenn man halt eben mit diesem Mindset rangeht, ich will um jeden Preis gewinnen und wenn ich nicht gewinne, dann bin ich nicht zufrieden, dann wird es darauf hinauslaufen, wenn du nicht gewinnst, dass du halt super hardcore frustriert bist und gegebenenfalls den Sport an den Nagel hängst, ja. So, und damit tust du dir gegebenenfalls auch selbst einfach zu kurz, weil, ich sag mal so, wie hoch ist die Chance bei einem starken Teilnehmerfeld, dass du direkt in deiner ersten Wettkampf-Prep sofort irgendwie deine Klasse gewinnst und ein Overall holst? Will natürlich jeder, aber ist es realistisch, muss man sich halt die Frage stellen. Ist es realistisch oder nicht? Ja, beim ersten Mal direkt halt irgendwie zu gewinnen, so. Und da würde ich halt sagen, definitiv nein, ja. Also, wenn du gewinnst, platzierst dich gut, ist es definitiv Bonus. So, nimm den mit, genieß den halt, aber du solltest halt trotzdem nicht die Prep weniger genießen oder genossen haben, ja, nur weil du halt nicht gewinnst. So, weil am Ende des Tages, es ist halt wie gesagt die erste Prep, so, und wenn du die nicht genießen kannst, dann ist die Chance, dass du überhaupt weitermachst, halt eh nicht hoch.
Ja. Das sehe ich ähnlich. Ich finde, ein gewisser Teil Zielorientiertheit sollte auf jeden Fall dabei sein, weil ich finde, das wird gerade von vielen Online-Coaches so publiziert, dass Platzierungen scheißegal sind, der Wettkampf scheißegal ist als solches.
Es ist auch heuchlerisch.
Es kommt nur darauf an, dass man Spaß hat, dass man seine persönliche Bestform erreicht. Und ja, ich finde, das ist durchaus ein gesunder Ansatz, aber es darf halt eben nicht darin übergehen, dass es halt zu einer Larifari-Prep wird, ja, wie du schon gesagt hast, weil es ist ein Wettkampf.
Ja.
Da ist das Wort Kampf drin und man geht ja nicht dorthin, um sich abschlachten zu lassen.
Ja, und deshalb ist es halt auch heuchlerisch, so eine Behauptung aufzustellen. Es ist halt auch irgendwie dieses, keine Ahnung, dieses Toxic Positivity Bullshit-Ding, so, ja. Also, ganz ehrlich, Alter, da machen wir uns halt komplett was vor, ja. Wenn wir sagen, ich gehe da nur hin, um irgendwie dabei sein ist alles so Bullshit, so. Macht keiner. Keiner, der sich für diesen Sport entscheidet, macht den Sport, um irgendwie dann nachher 15. zu werden oder so. Ja, Hauptsache, ich war mal auf der Stage. Jeder, der bei so einem Wettkampf startet, hofft insgeheim, sich irgendwie gut zu platzieren. Ob es dann der erste Platz ist oder ob man halt eben sagt, realistischerweise, ich will eine Top-5-Platzierung, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe nochmal, aber es ist halt irgendwo trotzdem zielorientierter Prozess.
Ja.
Ja, und wer halt irgendwie predigt, Platzierungen sind scheißegal, ich mach's nur für mich, du lügst dich halt selbst an, sag ich dir ganz ehrlich. So, ja. Also auf die eine oder andere Art und Weise lügst du dich halt selbst an. Ja, also da bin ich fest von überzeugt. Und deswegen, das ist halt auch wieder so ein Extremding, ja. Also ja, was ich halt vorhin meinte, so dieses Polarisierende. Ich mache es alles nur des Spaßes wegen und wie ich mich platziere, ist mir scheißegal. Und die andere harte Extreme wäre halt eben, wenn ich nicht gewinne, ist alles Kacke so. Ich muss gewinnen, ja. Ich tue alles dafür. Ich schlachte mich dafür in meiner ersten Prep, ja. So, das sind halt diese beiden Extreme, ja. Und wie gesagt, so, ich halte diese einen extrem von, ich mache es nur des Spaßes wegen, halte ich irgendwie nicht für realistisch, weil wenn du so angehst, dann ist auch wieder Self-Fulfilling Prophecy, wenn du so rangehst, dann wird's nichts. Ja. Ja, dann wirst du vermutlich auch nicht in die Top 5 kommen, nee. Wirst du vermutlich auch nicht gewinnen, weil alleine deine Einstellung zu der ganzen Thematik schon scheiße ist. Ja, andersrum, wie gesagt, wenn du halt sagst, whatever it takes, ich mache alles dafür, dann sind wir halt schon in so einem extremen Bereich, der auch sehr ungesund werden kann, vor allem in deiner ersten Prep. Ja? Und ist dann vielleicht auch einfach falscher Ehrgeiz in mancher Situation. Da muss man halt auch sagen, da ist auch jeder Mensch unterschiedlich. Ja? Also nicht jeder von uns ist Vollzeit-Profi, Vollzeit-Sportler oder wie ich jetzt beispielsweise halt Online-Coach und mache das beruflich und hat daneben dann auch noch die Zeit halt eigentlich mehr oder weniger sich komplett auf den Profisport halt auszurichten. Mhm. Das ist halt auch eine Ausnahme, ja. Und andere Leute haben Schichtdienst oder so oder arbeiten 10 Stunden oder 12 Stunden oder arbeiten bei der Polizei oder keine Ahnung, haben einen harten Job oder arbeiten auf dem Bau. Ja, und wann bist du jetzt in der Lage, der Person zu sagen, du tust nicht alles dafür, ja? So. Also es ist halt auch einfach falsch, dann so ein Bild zu vermitteln.
Richtig. Ja? Ich, was ich für First-Timer für eine sehr sinnvolle Herangehensweise finde, ist halt so eine gewisse stoische Herangehensweise, dass man halt sagt, ey, ich tue alles, was in meiner Macht steht.
Ja.
So, das, was ich beeinflussen kann, richtig, beeinflusse ich. Tick meine Boxes, ziehe meine Diät durch. Guck nicht nach links, guck nicht nach rechts. Und wenn am Ende bessere Leute einfach da sind, so, du kannst ja for real nicht beeinflussen.
Ne? Ja.
Wenn dann noch deine Bühnenpräsentation on point ist, so.
Wenn du keine Lust hast, wie ein 0815 Larry durchs Gym zu laufen und endlich mal frische und moderne Sportswear tragen möchtest, sollst du auf jeden Fall die Brand One More Rep abchecken. One More Rep ist eine aufstrebende Street- und Sportswear-Brand, die in Deutschland produziert und mit ihren einzigartigen Designs zu überzeugen weiß. One More Rep vereint Designs aus der Streetwear- und Graffiti-Szene mit leistungsorientiertem Sport. Egal ob Oversize-Shirts, Hoodies oder auch Caps, im Online-Shop von One More Rep wirst du definitiv fündig werden.
Dann hast du ja alles getan.
Genau. Und
wenn man dann eben nicht die Platzierung erreicht, die man erreicht hat oder erreicht haben wollte, ist es dann Versagen?
Richtig, das ist
das. Persönlich sehe ich das dann nicht als Versagen.
Genau, und das ist ja auch, also ist ja auch mehr oder weniger meine Philosophie. Ja. Ja. Ownership, ja, also dass man halt sagt, die Sachen, die in deiner Macht stehen, die solltest du halt möglichst positiv beeinflussen. Mhm. Und alles, was halt nicht in deiner Macht steht, steht halt nicht in deiner Macht. Ja. Also du kannst jetzt nicht beeinflussen, ob der Zug jetzt pünktlich kommt oder nicht. Ja. Das ist außerhalb von deiner Macht. Du kannst nur sicherstellen, dass du halt pünktlich da bist, wenn der Zug da sein sollte. Und wenn er dann da ist, dann steigst du halt ein und fährst damit. Und dann wirst du auch halt pünktlich an deinem Ziel ankommen. Ja? Ja. Aber wenn der Zug halt nicht kommt, was willst du dann machen? Ja, und man kann halt auch nur begrenztes Maß an Precautions, also Vorkehrungen halt irgendwie treffen. Ansonsten machst du den ganzen Tag nichts anderes mehr. Und dann wirst du halt auch irgendwann, keine Ahnung, wie sagt man, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Ja, enttäuscht werden halt.
Nee, also du wirst halt so paranoid schon fast. Ja. So, ja? Also dass du halt irgendwie in so Zwänge abrutscht und so, das ist auch kompletter Bullshit.
Ja. Ja. Ich muss sagen, bei mir persönlich, also erste Prep 2021 war ähnlich wie bei dir. Also ich weiß gar nicht mehr, was mich eigentlich damals geritten hat, dass ich das machen wollte. Es war irgendwie, es war auf jeden Fall was Intrinsisches, war jetzt niemand von außen, der gesagt hat, ey, du musst das machen. So, also ich war in meinem Dorfstudio damals schon so mit der Breiteste, mit 19 so, was aber nichts zu bedeuten hatte, weil das war halt jetzt im Unterschied zu dir, also wirklich unterdurchschnittlich so. Es war eher so ein Reha-Gym. Mhm. Irgendwas Intrinsisches hat mir gesagt, dass ich das jetzt als nächsten Step brauche, um weiter voranzukommen.
Ja.
Vielleicht nicht mal unbedingt auf Bodybuilding bezogen, sondern halt generell.
Mhm.
Das hat sich dann auch so bewahrheitet. Deswegen war auch die erste Prep sehr prozessorientiert. Also ich habe kein Social Media hinsichtlich Bodybuilding damals verfolgt, halt nur so die großen Namen. Mhm. Hatte man so ein bisschen auf dem Schirm. Aber von den Leuten, die damals aktiv gepreppt haben, habe ich eigentlich kaum jemanden verfolgt.
Mhm.
Ich glaube, dich noch am ehesten. Aber ansonsten, Brosep hat damals gepreppt, ne? Und Janis 22.
Genau.
Die großen Namen hatte man auf dem Schirm so, aber von meiner Konkurrenz so, also auch mit Markus Geiser, neben dem ich dann auf der Bühne stand, den kannte ich halt bis vor dem Wettkampf nicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Deswegen habe ich mich da auch gar nicht gestresst und habe halt wirklich probiert, diesen Prozess so als Ganzes wahrzunehmen und zu genießen. Ich muss sagen, dieses Jahr ist es anders. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich, klar bin ich noch voll beim Prozess und nach 3 Jahren ist das, denke ich, auch nochmal mit vielen neuen Einflüssen verbunden.
Ja.
Ne? Und ich habe auch generell eine ganz andere Sichtweise auf den Sport. Aber ich bin mehr drin in der Szene.
Mhm.
Ich weiß, dass ich auch was kann, ne? Ähnlich wie bei dir. Und ich bin auch ein bisschen zielorientiert unterwegs, definitiv. Es ist halt nur die Frage, ob das jetzt hinderlich ist oder ob das eher was Positives ist. Ich kann es für mich noch nicht so richtig einschätzen.
Mhm.
Ich denke, das wird man dann gegen Prep-Ende ein bisschen genauer noch betrachten können.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Also so ist halt irgendwie auch jede Prep mal anders, ne?
Ja.
Und wie gesagt, auch so die Gegebenheiten, die Lebenssituation spielt da, denke ich, mit rein. Wo stehst du gerade? Ja, weil also kann ja auch nicht verleugnen, dass man sich auch während der ganzen Prozesse weiterentwickelt, auch lebenstechnisch. Ja, also meine Prep 2021 war eine ganz andere Prep als die Prep 2017. Einfach weil meine Lebensumstände auch schon ganz anders waren. Ich war damals schon selbstständig Coach. Dann kam die Corona-Situation noch dazu, ja, wo, denke ich, die Leute, die mich verfolgt haben, wissen, wie ich dazu gestanden habe, zu der ganzen Thematik und heute noch dazu stehe. Wo man sich halt auch irgendwie dadurch kämpfen musste. Und ich glaube auch vor allem diese, beispielsweise diese Corona-Situation hat meinen kompletten Blickwinkel auf alles verändert.
Ja.
Wie ich das Leben wahrnehme, welche Ziele ich mir gesteckt habe im Leben. Und ja, die nächste Prep wird nochmal wieder komplett anders sein. Ja? Dann bin ich schon Vater zum ersten Mal so. Da weiß ich auch noch gar nicht, was auf mich zukommt. Wie wird das? Ja, du hast auf jeden Fall nochmal ganz andere Sorgen. Ja, also da kommt nochmal einiges zusätzlich dazu. Sachen, über die du vorher so gar nicht nachdenkst, wenn du noch alleine bist. Und ja, also wenn du dann verheiratet bist und du hast ein Kind und du hast noch mehr Verantwortung für einige Sachen, machst du dir schon nochmal anders Gedanken über viele Prozesse, viele Sachen, die halt stattfinden. Und du setzt auch andere Schwerpunkte, du setzt auch andere Prioritäten irgendwo. Ja, also ich würde jetzt wahrscheinlich in der nächsten Prep definitiv beispielsweise meine Familie irgendwie noch anders priorisieren als
klar,
so ja, als jetzt, keine Ahnung, 2021 oder 2017, ja. So, wo die Sachen einfach noch irgendwie so fern weit weg waren. Ja. Also, ja, das verändert natürlich auch einiges. Ja. Ne?
Das ist eh ein spannendes Thema. Dass Familie, Gesundheit sowieso über allem stehen. Ich denke, das brauchen wir gar nicht weiter ausführen an der Stelle. Mich würde es mal interessieren, du bist ja jetzt auch schon länger Fulltime-Online-Coach, glaube seit 2018.
Ja.
Genau. Wie schaffst du es, trotzdem erfolgreicher Profiathlet zu werden und nebenbei diesen Qualitätsstandard zu halten? Wie ist dahingehend deine Priorisierung? Weil ich persönlich komme jetzt auch langsam an den Punkt, dass ich mehr und mehr Klienten aufnehme, dass ich den Workload vom Coaching, dass er sich immer weiter vergrößert, noch kriege ich das easy, beides mit höchster Priorität unter einen Hut. Mich interessiert es halt, was macht man, wenn man an den Punkt kommt, wo sich das gegenseitig so ein bisschen beschränkt? Wie umgeht man das oder kann man das überhaupt umgehen?
Ja, ich glaube, man muss halt so professionell wie möglich da rangehen halt. Ne? Das ist halt mein Job. Also zum einen ist das Coaching mein Job, zum anderen ist halt der Sport mein Job. Und so behandle ich das auch. Ja? Also ich bin Profisportler, das heißt also, ich bin theoretisch beruflich auch da mit in Verbindung. Und dementsprechend muss ich halt eben auch mein Training und die Sachen, die da drumherum passieren, so auch irgendwo wahrnehmen. Ja? Heißt also, das Ding ist, ich verdiene jetzt aktiv natürlich mit dem Profisport halt kein Geld. Ja? Also außer wenn ich jetzt mal irgendwie einen Wettkampf gewinne und glücklicherweise mal 1.000 Euro gewinne oder so, die aber eigentlich verpuffen im Gegensatz zu den Kosten, die dadurch durch so eine Wettkampfprep entstehen. Dann sind die halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Verdiene ich halt mein Geld natürlich mit dem Online-Coaching primär. Ja? Also das ist das, was ich hauptberuflich mache. Zwischenzeitlich auch schon mal mit knapp 60 Klienten. Aktuell sind es ein bisschen weniger. Dafür dann aber auch mehr im Bereich des Premium-Coachings sozusagen. Ja, wie soll ich sagen? Ja, man muss halt da einfach die Prioritäten entsprechend setzen. Ja, also klar, ich würde beispielsweise, wenn ich jetzt viel Workload habe, dann muss ich halt mein Training irgendwo eher hinten anstellen. Aber ich sag mal so, dadurch, dass ich mit diesem professionellen Mindset da rangehe und mir sage, ich bin halt Profi und ich muss auch wie ein Profisportler funktionieren und ich muss halt meine Leistung abrufen können, ganz egal wie scheiße die Situation jetzt gerade ist, ganz egal wie viel Stress ich halt hatte heute an dem Tag, ja, gehe ich trotzdem dann abends ins Training und versuche halt meine maximale Leistung abzurufen. Ja, manchmal klappt es sehr gut, manchmal klappt es semi-gut, aber so ist das halt. Ja, und ich persönlich glaube halt einfach, solange man halt weitergeht und nicht stehen bleibt, wird man auch vorankommen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen dieses Mindset, ja, dieses 1% better every day. Ja, also die kleinen Verbesserungen jeden Tag, die sind die langfristig zählen. Es geht nicht darum, Riesensteps zu machen. Ja, man kann auch nicht immer Riesenschritte machen. Es geht halt eher darum, langfristig orientiert zu gucken, dass man vorankommt, dass man immer besser wird. Ja, und selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, die man optimiert, langfristig haben die einen riesen Impact. Ja, also wenn ich mir überlege, wo ich 2020 noch war, wo ich jetzt hier bin, gerade wo wir hier gerade sitzen, so in meinem Büro sozusagen, mein Coachingraum, ja, hier mit Posing direkt mit integriert und so. 2020 habe ich in meiner kleinen Scheißbude, auf gut Deutsch, in Münster gesessen. Ich weiß nicht, 16 Quadratmeter oder so und habe von da aus gecoacht. Ja. Mein Schreibtisch stand mehr oder weniger in meinem Bett. Ja. Also die Klienten, die damals schon bei mir waren, teilweise sind auch heute noch einige davon im Coaching, die wissen das noch, ja, wie es da ausgesehen hat, wenn die mal zu mir gekommen sind für einen Check-in oder so. Ja, Junge, also war halt so echt spartanisch, ja. Und aber man entwickelt sich halt einfach. Ja. Wichtig ist halt, dass man weiter durchzieht, dass man weitermacht. Ja. Ja, und dann kommt man halt auch voran. Solange man natürlich auch daran orientiert ist, aus Fehlern zu lernen, sich zu verbessern, Prozesse zu optimieren, etc. pp.
Also gute Struktur, gute Planung, eh klar.
Schon,
absolut, ja. Absolut essentiell. Aber machst du es dann schon so? Also man müsste ja sagen, würdest du jetzt Bodybuilding, Wettkampf-Bodybuilding über alles stellen, würdest du wahrscheinlich nicht coachen.
Ja, genau.
Weil dann würdest du den ganzen Tag essen, trinken,
trainieren. Ja, und davon kann halt keiner leben, ja. Da müssen wir einfach realistisch sein. Also davon lebt halt keiner.
Da sind wir bei
Keine Ahnung, wenn du jetzt IFBB Pro bist und du hast jetzt einen krassen Sponsor und du hast einen heftigen Internetauftritt, ist ja auch nicht mehr so wie damals. In den 90ern haben die ja auch noch richtig Geld gekriegt dafür, dass sie es halt professionell gemacht haben. Heute leben die halt von Sponsorships irgendwie, dadurch, dass sie halt Produkte bewerben, verkaufen. Aber dadurch lebst du ja auch immer in einer gewissen Abhängigkeit. Ja, also das ist ja, wenn du jetzt, sag ich mal, davon lebst, dass du Produkte verkaufst, du beißt ja auch nicht die Hand, die dich füttert. Ja, also außer du bist halt echt ein richtig gerader Typ und sagst halt so, ey, ich erzähl keinen Bullshit. Wenn du darauf angewiesen bist, dann sprichst du halt auch dementsprechend, machst dein Content dementsprechend, ja, weil du musst halt verkaufen.
Genau.
Und das ist halt eine Sache, die mich ja auch so gestört hat in den letzten Jahren in der ganzen Szene so, ja. Also das ist halt, die Leute sich haben mundtot machen lassen, ja, weil aus marketingtechnischen Gründen hat man dann halt nicht seine Meinung gesagt zu bestimmten Themen oder so. Und da war ich halt immer so, ja, daher bin ich dann froh, dass ich durch meine Selbstständigkeit lebe, ja, primär durchs Coaching lebe und nicht darauf angewiesen bin, welchen Preis mir jetzt welches Geld ich jetzt von meinem Sponsorings bekomme oder so. Ja, dazu sei natürlich gesagt, God's Rage ist brutal korrekter Sponsor, so, bei denen kann ich immer alles sagen. Ja, also da muss ich mir nicht irgendwie die Hand vor den Mund halten oder die Schere im Kopf ansetzen. Da kann ich halt immer auch meine Meinung kundtun. Das war halt auch ein Grund, warum ich halt zu Gigas gegangen bin halt, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war halt auch ein Grund, weil ich ja meine Meinung gesagt habe, warum andere Kooperationen halt eben unter den Tisch gefallen sind, ne?
Das ist eher so ein Ding. Vielleicht um kurz das Coaching versus Athleting abzuschließen. Also ist Coaching, weil es deinen primären Lebensunterhalt ermöglicht, schon eher in der
Absolut, absolut, ja. Also safe. Gut. Und keine Ahnung, wie es jetzt für mich wettkampftechnisch weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Aber ja, mit dem Coaching muss ich halt alles finanzieren. Ja, genau. Also dass wir meine Familie damit versorgen.
Richtig.
Und dementsprechend hat es natürlich einen anderen Stellenwert.
Ja. Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht, wenn ich mehr als irgendwie zwei Athleten hätte, gleichzeitig noch preppen oder so. Da würde ich mich tatsächlich auch jetzt schon in dem State depriorisieren.
Definitiv. Ja, ich hab's jetzt letztes Jahr noch anders gemacht. Da hatte ich drei Athleten während meiner eigenen Prep.
Und drei sogar. Okay.
Es ist halt schon nicht so einfach. Also es war halt das war natürlich auch irgendwo eine Entscheidung. Ich sag mal so, auch Wettkämpfe sind immer eine marketingtechnische Entscheidung und auch eine Entscheidung. Du musst halt relevant bleiben. Mhm. Ja. Du musst halt auch irgendwie Leistung bringen, du musst ja auch ein Vorbild für deine eigenen Athleten sein. Ja, deswegen habe ich auch so ein Problem damit, irgendwie, keine Ahnung, Bodybuilding-Coaches, die halt selber noch nie auf der Bühne gestanden haben. Da hätte ich ein Problem mit. Also da könnte ich als Athlet nicht hingehen.
Aus vielen Gründen finde ich das auch.
So, die Person kann auch niemals deine Diät-Struggles nachempfinden. Ja. Ja? Also spricht halt nicht aus Erfahrung. Und klar, ja, du kannst halt sehr, sehr empathisch sein. Vielleicht kannst du dich in deine Athleten irgendwie hier reinversetzen, aber du kannst nicht aus Erfahrung sprechen. Ja? Also deshalb, das sind halt auch immer dann Entscheidungen, die man dann halt eben trifft. So zum einen, ja, nehme ich jetzt Klienten mit in meine eigene nächste Prep, bin ich darauf angewiesen, auch auf das Geld. Weil natürlich, ja, Preps, wenn du Athleten preppst, so ist ja auch irgendwie eine Form des Incomes, ja. Aber ist halt auch eine Form von, wenn die erfolgreich gepreppt sind und die sehen gut aus, dann ist es halt marketingtechnisch auch eine gute Entscheidung.
Ja.
Aber es ist halt eine doppelte Belastung für dich als Athlet, ja. Also wenn du als Athlet selber startest an dem gleichen Wettkampf, da auch noch andere Athleten hast, ist keine einfache Sache.
Ja,
also ist nicht schön, vor allem wenn du halt ganz alleine da bist und eigentlich niemanden wirklich hast, der dich dabei unterstützen kann. Ja. Und ja, wie gesagt, also hat alles Vor- und Nachteile, ne?
Mhm.
Muss man sich gut überlegen.
Okay. Du hast gerade schon was angesprochen, das fand ich sehr, sehr interessant. Du bist jemand, der seine Meinung sehr, sehr straight raussagt und da halt wirklich auch kein Blatt vor den Mund nimmt, so. Deswegen verfolge ich dich auch schon eine Weile, seit 2020, glaube ich, auch schon.
Ja.
War auch so mit einer der ausschlaggebenden Faktoren, dass ich mich für die ganze Reise entschieden habe, weil ich das sehr, sehr, als sehr, sehr angenehm empfinde. Hast du manchmal Angst, dass dir diese Straightness im Weg steht, auch businesstechnisch? Weil es wird ja durchaus Kunden geben, die mit dieser Meinung nicht konform gehen und die dann halt eher zu einem sehr ja, glatt gebügelten Coach gehen, der halt ja nichts Falsches sagt in der Öffentlichkeit, jetzt mal unabhängig von dem, was er wirklich denkt, aber der einfach nach außen eine sehr reine Weste repräsentiert.
Ja, absolut. Also es ist halt nicht nur eine Angst, es ist halt Realität. Ja, also das natürlich, wenn ich meine Meinung sage, auch zu kontroversen Thematiken, dass es nicht bei jedem gut ankommt, ist ja vollkommen logisch. Ja. Und dass das sicherlich auch Entscheidungen von potenziellen Kunden beeinflusst, ist auch logisch. Ja. Von daher glaube ich nicht mal unbedingt, dass es nur eine Angst ist, sondern leider ist es halt Realität. Ja, das vor allem, wie ich vorhin schon gesagt habe, in so einer polarisierten Welt wie heutzutage, wo alles irgendwie politisiert wird und du so schnell in irgendeine Schublade gesteckt wirst, weiß ich sogar sicher, dass mich das auch schon negativ getroffen hat. Ja. Aber ich muss halt ganz klar dazu sagen, das ist halt meine Einstellung und zu der stehe ich auch, habe ich immer gesagt, ich werde mich halt nicht verbiegen und irgendwie lügen, ja, weil im Grunde genommen ist es eine Lüge. Ja. Auch da, die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich großer Fan von auch Jordan Peterson bin und Jordan Petersons Einstellung zu vielen Themen sozusagen, also auch wie er halt eben psychologisch diese Themen betrachtet, von wegen, also nicht zu schweigen, wenn man was zu sagen hat, weil wenn du was zu sagen hast und du schweigst, dann ist es eine Form der Lüge. Ja, du schweigst ganz bewusst und verschweigst das, was du eigentlich spürst, was du halt sagen möchtest, nur um gegebenenfalls der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Ja. Das Problem ist aber, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das mittlerweile fast jeder so macht, ja, weil die Menschen so stark eingeschüchtert sind durch Repressalien. Ja. Und wir sprechen jetzt hier nicht von, keine Ahnung, politischer Verfolgung in Form von, du wirst jetzt direkt in den Knast gesteckt. Aber wenn du eine unliebsame Meinung aussprichst, und da kommt halt wieder Social Media ins Spiel und die Art und Weise, wie solche Repressalien sich dann halt auswirken, dann wirst du halt eben sozial geächtet. Ja? Du wirst sozial verächtlich gemacht, du wirst in eine Schublade gesteckt und Leute wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, ja? Weil wir eine gewisse Form der Kontaktschuld dann auch auf einmal auferlegen. Das heißt also, wenn du eine Person bist, du sagst eine Meinung, die der Großteil der Menschen nicht hören will oder beispielsweise ist ja oft manchmal so, sondern dass halt eben die Medien sagen, ja, die und die Meinung ist vorgegeben und wenn du davon abweichst, dann hast du eine falsche Meinung, dann bist du sofort irgendwie Rechter oder Nazi oder wie auch immer. Und dann wird halt sofort gesagt, sobald du irgendwie was mit der Person zu tun hast, bist du selber mit Schuld. Dann ist das so, als hättest du diese Sachen selbst gesagt. Ja? Und deswegen wollen dann Leute auch nichts mehr mit dir zu tun haben und haben Angst davor, mit dir in Kontakt gebracht zu werden und so. Und das ist halt Realität. Ja? Also das ist einfach pure, bittere Realität. Im besten Deutschland, das wir jemals hatten. Ja, aber leider nicht nur hier in diesem Land, sondern in vielen, vielen Ländern der Welt mittlerweile. Und ich glaube, auch das ist irgendwie eine Konsequenz aus dieser konstanten Erreichbarkeit, dieser konstanten Konnektivität zwischen allen Menschen auf dieser Welt. Aber leider auch ein Resultat aus diesem extremen Filter, der überall drüber liegt. Ja, also beispielsweise Social Media. Ja, also ist ganz egal, auf welcher Seite du stehst, so, du bist immer in einer Filterbubble. Ja? Also du siehst immer nur Sachen, die du sehen sollst, aber nicht die Sachen, die du vielleicht sehen solltest. So, ja? Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen entstehen halt auch einfach diese Riesengräben zwischen Lagern und Leuten. Und ja, und um auf die Frage zurückzukommen, auf jeden Fall, natürlich habe ich Angst, ja. Ich überlege auch bei jeder einzelnen Sache, die ich sage, soll ich die jetzt sagen oder nicht? Ja? Oder inwiefern kann mich das halt eben negativ irgendwie beeinflussen? Und, aber ich muss halt dazu sagen, so, wenn ich ein Vorbild sein möchte für andere Menschen, richtig, beispielsweise für meinen Sohn, der jetzt bald zur Welt kommt in Zukunft, dann kann ich nicht immer der Konfrontation aus dem Weg gehen. Dann muss ich mich der auch manchmal stellen und dann muss ich halt auch mal für meine Meinung einstehen. Und für meine Überzeugungen einstehen. Und dafür einstehen heißt ja nicht ideologisch dafür einstehen und zu sagen, alle anderen Meinungen müssen weggemacht werden, totgeschlagen werden, mundtot gemacht werden, sondern für seine Meinung einstehen heißt halt eben auch in den Diskurs gehen. Und das ist das, was ich so hart vermisse. Ja. Mhm. Viele Leute haben eine Überzeugung, viele Leute haben auch eine Meinung, aber die wenigsten tun sie kund. Weil die meisten diesen offenen Diskurs, diesen Konflikt, diese Konfrontation vermeiden wollen. Ja, weil man halt damit immer sofort dieses Negative assoziiert. Weil es uns halt auch so aufoktroyiert wird. Ja?
Das Problem ist, dass unsere Gesellschaft halt nur durch Diskurs und Konfrontation wachsen kann.
Richtig, ja.
Wenn das ausbleibt, du siehst, in welche Richtung sich das entwickelt.
Ja, dann haben wir halt eigentlich mehr oder weniger, ja, wie soll man sagen, Propaganda geführte, ja, Diktatur will ich jetzt noch nicht direkt sagen, aber so eine Meinung wird halt verächtlich gemacht und totgeschlagen und es gibt eigentlich nur noch eine vorgegebene Meinung und die wird medial breitgetreten und eben durch diese Abhängigkeiten, die ich vorhin gesagt habe, ziehen die sich dann halt auch weiter durch, ja, also in die anderen Teile der Gesellschaft rein, weil viele Leute halt abhängig sind von anderen, keine Ahnung, von Unternehmen, weil sie dadurch ihr Einkommen generieren, was ja auch irgendwo normal ist, so, weil du bist ja immer irgendwo abhängig irgendwo von, außer du bist jetzt komplett selbstständig, aber selbst dann bist du abhängig irgendwo von. Ja, aber glaube, das so Problem ist einfach dieser...
Freiheit gibt es eh nicht, oder? Also jeder ist Sklave von irgendwas.
Ja, und das Ding ist halt eben aber sobald wir halt eben in so eine Situation kommen, wo wir konstant die Schere im Kopf ansetzen und immer überlegen müssen, was sage ich jetzt? Welchen Impact kann das haben auf mein Leben, wenn ich das jetzt sage? Und da kann halt noch so oft irgendjemand ankommen und sagen, wieso, du darfst doch alles sagen, aber dann musst du halt mit den Konsequenzen leben, ja. Solange ich da halt immer ansetzen muss, bei jeder Kleinigkeit, die ich sage und immer überlegen muss, wie könnte jetzt irgendjemand das auffassen und löst das einen Shitstorm aus oder nicht, haben wir ein Problem. Weil dann findet kein Austausch mehr statt, kein Austausch der Ideen mehr statt, kein Austausch der Kritik mehr statt. Und so verwehren wir uns eigentlich als Gesellschaft, dass wir uns auch weiterentwickeln können und besser werden können. Dass wir Probleme aus dem Weg räumen, weil wir schweigen die nur noch tot. Ja? Sehen wir ja auch in vielerlei Hinsicht aktuell. Ist halt eigentlich auch ein Teufelskreis. So. Absolut.
Absolut, ja. Das ist eine sehr, sehr unbefriedigende Situation. Ich finde es umso beeindruckender, dass du trotzdem deiner Linie treu bleibst. Also klar, es ist, also gerade so durch das, was man durch Social Media mitbekommt, ist schon ein bisschen weniger geworden, gerade so zur Corona-Phase. Wobei das Thema ja bei dir wirklich sehr präsent war. Aber es kommt eh immer wieder was. So, also wie gesagt, das finde ich sehr beeindruckend, weil die wenigsten trauen sich das, eben aus genannten Gründen. Das kann durchaus Business oder ist durchaus Business schädigend.
Ja, safe.
Trotzdem muss man sagen, stehst du ja ganz stabil da. Also es gibt scheinbar trotzdem Menschen, die vielleicht auch genau das wertschätzen.
Ja, absolut. Und das ist halt auch das, was ich tatsächlich
unterstützen.
Das ist das, was ich tatsächlich auch festgestellt habe, dass zum Beispiel einige Klienten genau deshalb zu mir gekommen sind, oder einige Klienten genau deshalb mich unterstützen, mir auf Instagram folgen und meine Beiträge auch immer und regelmäßig liken und immer mit meinem Code bestellen und so, weil sie halt wirklich das supporten wollen, weil sie halt sagen, ey, davon gibt es einfach viel zu wenige Leute aktuell und wenn dann da einer ist, der halt einfach mal straight ist und der halt einfach sagt, was er denkt und sich nicht immer selbst zensiert und sich allem anpasst, dann will ich das auch unterstützen, weil eigentlich, und so funktioniert ja eigentlich der freie Markt, eigentlich ist ja genau das, was wir wollen. Dass der freie Markt entscheidet, der freie Austausch der Ideen entscheidet und nicht das, was dir von oben auferlegt wird. So, ja. Und ich kann dazu halt nur sagen, es ist halt einfach auch so eine innere Abneigung dagegen, einfach mitzumachen und einfach immer die Schnauze zu halten und alles zu akzeptieren. Ich kann da nicht. Es ist genau dieses gleiche Gefühl, wie ich damals hatte, wo ich an diesem Scheideweg stand mit dem Training, soll ich jetzt aufhören oder weitermachen? So, diesen Weg zurück, den kann ich nicht gehen. So, also da müsste ich mich so hart verbiegen in meinem eigenen Selbst. Ja. Ich glaube, ich würde damit meine Seele zerstören. Ja? Und das ist so wirklich genau das, dieses Gefühl. So, das, was ich bin und das, was ich vorgebe zu sein, ist so weit voneinander entfernt, dass ich, glaube ich, so nicht existieren könnte. Ja. Also, weil ich hätte dann einfach dieses Gefühl, dass da so ein Riesenloch in mir ist, wenn ich mich so verbiegen muss und ich nicht ich selbst sein kann, dass ich dann halt eher sagen würde, ja, weißt du was, dann lasse ich es ganz sein. So. Ja?
Ich glaube, wenn es so eine Diskrepanz zwischen inneren und äußeren Handlungen gibt, so, dann kannst du nur unglücklich durchs Leben gehen.
Richtig.
Also ich finde das sehr respektabel und ich würde auch immer das tun, was mir mein inneres Ich vorgibt, und dann halt meinetwegen den Shitstorm kassieren oder die vermeintlich negativen Konsequenzen davon tragen. Aber es ist immer noch besser, als sich selbst einfach nicht treu gegenüber zu sein.
Und ich kann auch ganz klar und wirklich nur sagen, ich sag mal so, 99% der Sachen, die ich gesagt habe, die ich geteilt habe, sind halt genau so gekommen. Ja, sicherlich habe ich auch hier und da falsch gelegen. Ja, will ich gar nicht abstreiten, so nobody's perfect. Und auch manche Sachen, die ich vielleicht gesagt habe, die haben jetzt nicht 100% so irgendwie zugetroffen oder wie auch immer. Ich persönlich konnte auch nur aus meinem damaligen Stand dessen, was ich halt wissen konnte oder was ich halt herausgefunden habe für mich, eben argumentieren und Sachen halt sagen. Habe ich, würde ich für meinen Teil behaupten, immer im besten Wissen und Gewissen getan. Ja, weil wie gesagt, ich wäge da eigentlich schon immer ab, sage ich die Sachen jetzt oder nicht. Aber ich bin halt froh, dass ich mich damals selbst nicht verleugnet habe. Ja? Ich bin halt froh, dass ich da nicht mitgemacht habe, weil ich kann halt heute immer noch hier stehen und halt sagen so, Ich war meiner Linie treu, ich war meinen Überzeugungen treu und dementsprechend bin ich eigentlich auch glücklich so. Ja? Natürlich muss man halt leider sagen, diese ganze Situation hat natürlich einen Namen hinterlassen. Ja? Also diese Ächtung von beispielsweise, also sind halt Masken gefallen. Ja? Die einen haben sich Masken aufgesetzt, bei vielen sind die Masken gefallen. Es ist schon eine bittere Enttäuschung. Ja? Also es ist wirklich eine Enttäuschung, weil diese Täuschung fällt ab und du siehst auf einmal, wie es wirklich ist. Ja. Und das ist das, was ich meine mit was für mich halt ganz, ganz viel verändert hat seit der Zeit. Also wie nehme ich die Welt wahr? Wie gehe ich durchs Leben? Welche Sachen lege ich wert? Ja, aber auch da hat es sicherlich mein Coaching irgendwo beeinflusst, weil diese Erkenntnisse sich natürlich auch auf mein Coaching halt auswirken. Ja, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie betreue ich Leute? Ja, und genau. Auch da wieder positive und negative Aspekte. Ne?
Wahnsinn, immer. Hey, es gibt immer schwarz und weiß.
Ja, safe.
Justin, ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr. Ich glaube, war jetzt über eine Stunde. Ne?
Ja.
War mir fast klar. Ja, ja, ja. Ich muss tatsächlich sagen, mein Redeanteil war größer, als ich gedacht habe. Das war jetzt vielleicht so 90-10. Ich habe so mit 95-5 gerechnet ungefähr. Ja. Aber ich denke, es ist trotzdem ein ganz, ganz, ganz cooles Gespräch entstanden. Auch eigentlich ohne großartige Schedule, sind oft abgewichen, finde ich eh immer ganz entspannt. Also bis hierhin sehr geiler Talk, hat mir sehr gefallen. Genau. Wenn du den Zuhörern noch irgendwas mitgeben willst, hast du jetzt die Gelegenheit. Ich denke, Mehrwert ist eh jetzt schon gegeben, aber vielleicht abschließend zu allen möglichen Themen noch eine Weisheit.
Boah, gute Frage, ja. Also ich denke, die Kernaussagen, die man halt so ein bisschen schließen könnte aus dem über 60-minütigen Gespräch, ist definitiv so, bleib dir halt selbst treu. Ja, also wenn du, wenn du eine Meinung hast, steh auch dazu, ja, sprich sie aus. Ganz egal, ob die jetzt in Bezug ist auf Training oder, keine Ahnung, Ernährung oder vielleicht sogar auch politische Geschichten. Ja. Also, man sollte natürlich immer irgendwie abwägen, sich gut informieren, ganz sicher, aber auch offen sein für Diskurs. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das, was in unserer Gesellschaft ja leider schon so ein bisschen Mangelware halt ist. Mhm. Ja. Also sich austauschen ich glaube, sonst fällt mir eigentlich fast wenig ein. Also ich denke, es ist halt alles gesagt. So,
ne? Ich denke auch. War eine geile Folge, hat mich sehr gefreut, dass das
zustande
kam. Wenn ihr den Podcast und derartige Projekte unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung auf eurer Podcast-Plattform tun. Ansonsten sehr, sehr gerne den Podcast in den sozialen Medien teilen. Oder bei unseren jeweiligen Supplement-Sponsoren bestellen. Bei dir ist es Godrage mit dem Code Prometheus.
Genau, Prometheus. Oder Prometheus halt eben Gigas und Verschneider.
Oder bei Gigas, genau. Ja. Oder bei Prozis mit dem Code Coach Felix. Bleibt euch überlassen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.